Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis jetzt habe ich noch keinen Blick auf euch werfen können von hier vorne aus, aber jetzt geht das. Ich möchte vorab beten. Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir miteinander haben. Und danke, Jesus, dass du hier bist, dass du uns zugesagt hast, hier zu sein. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns wachrüttelt, der uns mitnimmt, der uns offene Ohren, offene Augen schenkt. Herr, rühr du unser Herz an, dass wir ermutigt weitergehen können, dass wir gestärkt hinausgehen können für das, was du für uns hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Es war eine lustige Sache, weil ich war mir gar nicht bewusst, dass ich hier bin, bis vor 2 Wochen. Irgendwie habe ich die Mail verbuselt gehabt. Und ja, dann fragte ich, was ist jetzt dran für heute? Und ich hatte so das Ding, ich soll euch was mitbringen. Aus dem 1. Korintherbrief. Und ja, ich werde gleich noch ein bisschen was zu mir erzählen. Das gehört so mit rein, das fließt zusammen. 1. Korinther 3, Abvers 5. Paulus schreibt den Korinthern, wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen geschenkt. So ist nun weder der pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eine wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ja, die Gemeinde in Korinth hatte so ihre Herausforderungen. Und da war ein Paulus, da war ein Apollos, da waren noch ein paar andere. Und die Geschwister haben angefangen zu überlegen, ja, hinter wem stehen wir denn mehr? Was ist uns denn wichtiger? Und Paulus sagt irgendwann, nee, liebe Geschwister, so funktioniert das nicht. Und ich finde es immer wieder interessant, weil das erleben wir ja durch die Gemeinden immer wieder hindurch, dass man so bestimmte Strömungen hat, bestimmte Gewichte, die einem wichtiger sind. Und dann stellen wir uns gerne hinter Menschen. Und Paulus sagt ganz klar, liebe Geschwister, so läuft das nicht. Wir gehören alle zu Christus und sonst nichts. Die, die ihre Arbeit machen, wie auch immer die aussieht, sind wichtig. Aber nicht die Arbeit ist wichtig, sondern das Ergebnis. Und da möchte ich ein bisschen auf Apollos und Paulus eingehen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von Paulus, als er sich bekehrt hat. Er hat einen Brief bekommen, er hieß damals noch Saulus, und ist losgezogen, um die Gemeinde zu verfolgen. Und Jesus erscheint ihm und sagt, was machst du? Ich habe dich berufen, dass du meinen Namen verkündigen sollst unter den Völkern. Was vollkommen Neues. Er wird blind, er geht zurück, fastet, und dann kommt jemand in die Geschichte hinein, die wir oft vergessen. Gott spricht zu Hananias und sagt, Hananias, da ist jemand, Saulus von Tarsus, der braucht dich. Geh hin und bete für ihn. Und dieser gute Hananias sagt zum Papa, also ich weiß nicht, ob du weißt, wer dieser Saulus ist. Das ist der, der einen Brief hat, um die Geschwister ins Gefängnis zu werfen, um sie zu foltern, um sie zu verfolgen. Ich finde das so genial. Hananias diskutiert mit Gott darüber, wer Saulus ist. Und er sagt ihm, geh hin, bete für ihn, er wird sehend werden. Und das Ergebnis ist, er wird sehend und er lässt sich taufen. Auf der Stelle. Also Paulus hat es erlebt, dass jemand kommt und das Wort Gottes ihm verkündigt. Die Offenbarung von Jesus selbst hat ihm nicht gereicht. Er brauchte noch einen Menschen, der ihm dient. Und letztendlich ist das, was Paulus hier sagt, da ist jemand, der das Wort Gottes lebendig werden lässt in deinem Leben. Er hatte jemanden, der in seinem Leben hineingegossen hat, nämlich den Hananias. Und Apollos ging es nicht viel anders. Apollos war ein Grieche, ein Judengrieche aus Alexandria, und der hat sich irgendwann bekehrt. Wann, ist eigentlich nicht sicher. Und in der Apostelgeschichte heißt es, dass er sehr beredend war. Also er konnte gut das Wort Gottes weitergeben. Und dann kam er in die Gemeinde und die beiden Aquila und Priscilla haben mit ihm sich unterhalten, weil er hatte noch so ein paar Sachen, die er noch nicht ganz verstanden hatte. Er war bei der Taufe von Johannes stehen geblieben und nicht bei der Taufe, die wir jetzt auf Jesus machen. Das wusste er noch nicht. Und Aquila und Priscilla nehmen ihn auf Seite und erklären ihm das Wort Gottes noch deutlicher. Also auch hier gab es wieder Geschwister. Dieser Apollos hat wirklich schon gedient und war vorwärts gegangen und war beredet. Er konnte weitergeben, was notwendig war und war aber noch nicht ganz fertig. Und da sind zwei Geschwister, die ihn auf Seite nehmen und ihm einiges erklären, wie es richtig läuft. Und nachher hat er in dieser Gemeinde Korinth wirklich intensiv gedient, so wie es Paulus auch getan hat. Und die Geschwister waren dann der Meinung, dass sie Partei ergreifen müssen irgendwo. Letztendlich haben aber beide es aber genauso erlebt, dass ihnen gedient wurde durch andere Geschwister und sie vorwärts kamen. Und das greift Paulus hier letztendlich wieder auf, dass er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Jeder hat so seinen Dienst, den er tut, aber Gott selber schenkt das Gedeihen. Und wenn das Gedeihen nicht da ist, können wir machen, was wir wollen. Es funktioniert nicht. Ja, meine Frau und ich, wir leben seit über 30 Jahren in der Eifel und wir sind ursprünglich mal aus dem süddeutschen Raum gekommen, da hinter Kempten, Oberstdorf, Sonthofen die Ecke. Und wir hatten so vor, ist jetzt 32 Jahren her, so dieses Ding, die Eifel ist unser Platz. Und da sind wir damals in die Eifel gekommen und so lange sind wir jetzt schon in Schleiden, einmal in Gemünd, jetzt in Oberhausen, ein Ortsteil davon, und erleben wir seit langer Zeit. Und ja, wir haben das auch so, dass Menschen unser Leben hineingesprochen haben, auf vielfältige Weise. Unser Sohnemann, unser Jüngster, der ein Eifler ist, der ist hier in Simmerath geboren, vor 30 Jahren, war jetzt vor kurzem im Allgäu in Chur, der hat einen Bandscheibenvorfall gehabt und dann hat er gesagt, er will nach Oberstdorf in die Klinik, weil die recht gut ist. Und war jetzt bis vor 4 Wochen war das, sowas den Dreh, vor 4 Wochen, war er im Allgäu und war dann bei Geschwistern, die wir von früher kennen, mit denen wir zusammen im Hauskreis waren, war er im Gottesdienst. Und jetzt kam er und sagte, ja, ich soll euch liebe Grüße vom Heinz sagen. Und er guckt mich an, welcher Heinz? Wir kannten keinen Heinz. Heinz ist der Sohn einer ehemaligen Arbeitskollegin meiner Frau. Die Frau ist mittlerweile schon verstorben mit weit über 80. Und der Sohn hat mal bei uns ein bisschen was mitgekriegt. Er war damals ein Teenager, er ist heute Mitte 40, Mitte, Ende 40. Und er hat sich bei unserem Sohn, der damals noch nicht geboren war, explizit dafür bedankt, für die guten Gespräche, die er mit meiner Frau hatte. Für die geistliche Tiefe, die sie ihm vermittelt hat. Und dass ich ihn damals auf so ein Lobpreisseminar mitgenommen habe. Ich weiß bis heute nicht, ich habe darüber nachgedacht, welches Lobpreisseminar das war. Ich weiß es nicht mehr. Wir waren öfters irgendwo unterwegs, wo ich ihn mitgenommen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und das war für mich so bewegend, dass wir in Leben hineingesprochen haben, wo wir gar nichts von wissen. Und das nach über 30 Jahren jetzt mal als Rückmeldung bekommen. Und mich persönlich hat es ermutigt. Und das möchte ich euch mitgeben als Ermutigung auch. So, ihr wisst nicht, was ihr gesät habt. Ihr wisst nicht, was ihr gepflanzt habt oder wo ihr begossen habt. Ihr wisst nicht, was ihr unterstützt oder ermutigt habt. Aber ich kann euch versprechen, wenn ihr eins nach Hause geht, werden Menschen auf euch zukommen und sagen, danke Peter, du warst damals der Grund dafür, dass ich das und das gemacht habe. Oder Gisela oder Rudi oder Marianne oder Detlef. Und wir denken uns, ich kenne dich gar nicht. Ich habe dich nie gesehen. Und dann werden die uns sagen, ja, aber du hast zum Heinz damals das gesagt. Und er hat in mein Leben hineingesprochen. Ich weiß, dass das für uns vielleicht im Augenblick unvorstellbar ist. Aber für mich war es so, als ich das jetzt vor ein paar Wochen gehört habe, merkte ich, das ist möglich. Und dafür möchte ich offen sein, dass Gott das machen kann, dass solche Dinge funktionieren. Ja, wir pflanzen, wir setzen etwas. Ihr seht, was das ist? Ein Krug. In der Regel ist in einem Krug Wasser drin. Ihr seht, es ist kein Wasser drin. Ich habe ihn leer gelassen. Nein, ich habe ihn nicht leer gelassen. Ich habe noch was anderes mitgebracht. Ihr wisst, was das ist? Das sind Äpfelchen. Die hat uns gestern Abend unser Freund gebracht. Der hat große Apfelbäume. Und in diesen Äpfeln sind so kleine Kerne drin. Die sind so unscheinbar. Aber diese kleinen Kerne werden zu einem Baum, der nachher solche Früchte bringt. Und diese Kerne sind wichtig, aber auch das Wasser ist wichtig. Der Boden ist wichtig, wo sie hineingepflanzt werden und das Ganze drumherum. Wir haben ja heute meistens Bäume, die schon ein bisschen vorbereitet sind. Dass sie eingepflanzt sind, eingepfropft sind, dass sie ein bisschen schneller wachsen, damit die Sachen besser zusammenkommen und Frucht bringen. Aber wenn wir sowas einstecken, braucht es ungefähr 10 Jahre, bis die erste richtige Ernte kommen kann. Zwischendrin bringt er schon mal den einen oder anderen Apfel vor, aber eine richtige Ernte gibt es erst nach 10 Jahren oder länger. Und das ist für mich auch immer wieder so eine Herausforderung, zu sagen, oh, ja, ich hätte aber gern schneller Frucht. Ich würde gern schneller sehen, dass was passiert. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Zwischendrin passiert es schon mal, dass dann irgendwie so ein intensives Teil da ist, aber das Mehr dauert eine Weile. An der Stelle, was heißt es zu pflanzen? Ich denke, eine Art zu pflanzen ist, Wort Gottes weiterzugeben, mit Menschen zu reden, ihnen zu sagen, dass Gott sie liebt, dass Jesus für sie gestorben ist, ganz persönlich. Ich bin jetzt nicht der große Evangelist. Ich habe schon mal so persönliche Gespräche, aber ich bete immer wieder für Menschen und sage ihnen das auch, ich bete für dich. Manchmal ergibt sich was, manchmal nicht. Ich weiß nicht, wo deine Begabung liegt. Liegt deine Begabung im Austeilen oder liegt deine Begabung eher im Bewahren oder im Gießen? Ganz viele unterschiedliche Dinge. Ich hatte vor kurzem bei uns 1. Thessaloniker 5 ab Vers 12 gepredigt. Da gibt es so eine ganze Geschichte und unter anderem steht darin, dass wir die Schwachen tragen sollen. Das ist auch ein Teil dessen, dass wir gießen. Es gibt Geschwister unter uns, die immer wieder auf die Nase fallen. Dann ist es wichtig, dass wir sie tragen, dass wir sie unterstützen, dass wir ihnen helfen. Aber sie unter Umständen auch zurechtweisen. Das ist was, was wir ein bisschen an Kultur verloren haben, würde ich sagen. Auch anderen mal sagen, das ist nicht gut. Und ich rede nicht von dem, ich sage dir jetzt, was richtig ist, sondern von diesem, ich glaube, du brauchst Unterstützung an dem Punkt. Das ist eine Art von Pflanzen ein Stück weit, aber auch gleichzeitig von Gießen. Was für mich ganz wichtig ist in der Gemeinde, gegenseitige Unterordnung. Wer was zu sagen hat, hat dafür zu sorgen, dass er auch zu hören hat. Und genauso umgekehrt. Das muss ein Miteinander sein. Wir als Ehepaar, wir haben uns vor langer Zeit entschieden schon, dass wir Dinge immer zusammentragen. Keiner trifft Entscheidungen allein, wenn sie uns als Familie, als Ehepaar betreffen. Dass wir gucken, wie funktioniert das. Und wir haben irgendwann mal gesagt, okay gut, wir machen das so, wenn einer dagegen ist, warum auch immer, warten wir. Wenn einer sagt, okay, kann ich so sehen, dann gehen wir zusammen. Selbst wenn er kein Ja hat. Also mit einem Nein geht gar nichts. Und ich muss sagen, wir sind damit sehr gut gefahren. In einigen Situationen. Was für mich wichtig ist, was zu diesen Pflanzen, aber auch zu dem Gießen gehört, ist füreinander beten. Immer wieder für die Geschwister oder auch für die, wo wir ausgeteilt haben, zu beten. Das ist ein Stück. Ich kenne Leute, da ist es wirklich Teil des Lebens geworden, zu beten. Und ich bin immer wieder erstaunt und freue mich, das zu erkennen. Ermutigen ist ganz wichtig. Wenn ihr gute Ansätze seht, die andere haben, ermutigt sie. Das ist ein Teil des Gießens, herausgefordert zu sein und zu ermutigen. Gaben fördern. Wenn jemand Begabungen hat, ist er in der Regel immer unsicher. Er weiß nie, was er machen soll. Als ich die ersten Mal vorne stand, hatte ich immer solche Schweißränder. Ich weiß nicht, wer das kennt. Zu Hause bist du, weißt alles, du kommst hier vorne hin und weg. Und es ist eine Herausforderung, auch in dem zu lernen. Vielleicht auch mal was falsch machen zu dürfen, ist auch eine Art von Fördern. Wenn mal schief gesungen wird oder die Akkorde nicht passen. Nicht zu sagen, ey, das passt aber nicht, denk an unsere Gäste, sondern okay, wir tragen miteinander. Wir können weiter üben. Für mich ist wichtig, Unterschiede zuzulassen. Das ist das, was die ja in Korinth anscheinend so ihre Herausforderungen hatten. Deshalb haben sie ja sich jemanden gesucht als Galionsfigur, den sie vorne hinstellen können und können sich dahinter sammeln. Das sollte unter uns nicht sein. Für mich ist es so, dass die Gemeinde kein Spielplatz für persönliche Ideen oder Befindlichkeiten ist. Für mich ist es Gemeinde in allererster Familie. Jeder soll lernen, wachsen und gedeihen, alles was dazugehört, mit dem, wie er ist. Wir selber haben 4 Kinder und 7 Enkelkinder mittlerweile und das ist immer wieder spannend. Dieses Hineinwachsen. Wir kennen uns jetzt weit über 40 Jahre, meine Frau und ich. Und als wir damals so die ersten zarten Bande hatten, habe ich ihr gesagt, Marianne, tut mir leid, ich werde nicht heiraten und ich werde keine Kinder in diese Welt setzen. Ich bin ja nicht bekloppt. Die Welt war vor 50 Jahren schon genauso verrückt wie heute, würde ich sagen. Also für mich hat sich nicht viel verändert. Es ist nur vieles noch deutlicher geworden. Und ich hätte mir nie denken können, mal Verantwortung zu übernehmen. Ich wollte mein Leben alleine leben, bis ich eben jemanden kennengelernt habe, der alles anders macht. Und da ging es mir ähnlich wie im Paulus oder wie damals im Saulus. Auch das ist möglich. Ich bin mir sicher, es ist eines unserer Kinder. Genau das ist ein Punkt, wohlwollend miteinander umzugehen. Natürlich ist das nicht schön, wenn man vorne steht und dann solche Sachen passieren. Aber das ist nicht der springende Punkt. Wie gesagt, wir haben uns damals, ich habe damals Leute kennengelernt durch meine Frau, weil sie hat Kontakt zu einer Gemeinde bekommen und sie war immer schon ein bisschen katholisch. Das war ihr wichtig, sie war ein bisschen katholisch. Ich hatte nach meiner Konfirmation mit Kirche komplett abgeschlossen, weil die haben keine Ahnung, also ist das Thema für mich erledigt. Und als wir dann Kontakt bekamen in die Gemeinde und ich habe Menschen gesehen, die das, was sie glauben, gelebt haben, die haben es ernst gemeint. Und die haben mich als ziemlich, etwas heruntergekommenen Typ so angenommen, wie ich war. Ich war nicht besonders gesittet und nicht besonders passend, würde ich mal sagen. Ich war eher ein bisschen abschreckend für viele Leute. Das war auch bewusst für mich, das wollte ich so. Ich wollte kein Mainstream-Mensch sein, obwohl man das Wort damals gar nicht benutzt hat. Und die Leute haben mich einfach angenommen, wie ich war. Die haben es zugelassen, dass ich ein bisschen schräg war. Bis Gott zu mir persönlich gesprochen hat, gesagt, Rudi, was willst du? Jesus sagte zu mir damals, ich saß dann irgendwann, habe angefangen, Bibel zu lesen, weil ich merkte, da passiert was. Und Gott sagte, durch sein Wort, willst du mit mir sammeln oder willst du zerstreuen? Ich frage dich, was willst du? Deine Entscheidung hat Konsequenzen. Wenn du mit mir sammelst, heißt das, du musst dich auf den Weg mit mir begeben. Wenn du gegen mich bist und weiter zerstreust, hat das auch seine Konsequenzen. Ich kann damit leben. Und ich fand das so großartig, dass Gott damals zu mir sagte, du darfst deine Konsequenz, die du hast, leben. Ist vollkommen in Ordnung. Gott kann mit einem Nein von uns leben. Ich weiß nicht, wie das für euch ist im Alltag. Wenn ihr Situationen habt, wo ihr Gott gegenüber sagt, nee, das will ich jetzt nicht. Gott kann damit leben. Aber er fordert uns mit Sicherheit an anderer Stelle wieder genauso heraus, bis wir gelernt haben, damit umzugehen. Für mich sind das so ganz wesentliche Dinge, die in meinem Leben eine Grundlage sind. Immer wieder aufs Neue darauf einzugehen, was brauchen wir, was brauche ich, wo will ich hin, wie geht's weiter. Und mein Taufvers soll dann der Abschluss sein, Apostelgeschichte 2,42. Für mich gehört das so dazu. Sie blieben beständig in der Apostellehre, im Brotbrechen und im Gebet in der Gemeinschaft. Das sind so die vier Säulen meines Christseins. Das Abendmahl zu feiern, nicht nur in der Gemeinde, auch zu Hause oder mit Geschwistern im Hauskreis. An Gottes Wort dran zu bleiben, sein Wort zu lesen und zu hören durch vielfältige Arten und Weisen. Im Gebet zu sein, sowohl persönlich als auch mit Geschwistern und die Gemeinschaft nicht zu verlassen. Was die Gemeinde betrifft, aber auch was meine Beziehung mit ihm betrifft. Es gibt ja manchmal so Situationen, wie wir eben auch in dem Lied gesungen haben, da wird es ein bisschen drastisch. Detlef hat mich gebeten, vielleicht sage ich noch was dazu und jetzt passt das dann da rein. Wir waren vor 3 Jahren von der Flut betroffen. Sowohl als Gemeinde als auch persönlich. Thomas, der andere Älteste aus der Gemeinde, genauso. Wir hatten das Wasser 1 Meter in der Bude stehen. Thomas, das Erdgeschoss komplett überflutet. Also noch ein bisschen mehr. In der Gemeinde hatten wir nur den Keller, was schon genug Ärger war. Ja, was ich dazu sagen muss, unser Haus war gerade gebaut, weil wir 2 Jahre vorher das Haus durch einen Brandstifter verloren haben. Das heißt, unser Haus ist auf die Grundmauern abgebrannt gewesen. Und wir waren dabei, in dieses Haus einzuziehen, weil es gerade frisch gebaut war und das ist uns abgesoffen. Unsere Heizung hatte außer den Fußboden zu trocknen noch nichts getan. Die konnten wir rausreißen und wegschmeißen. Unsere Küche war 1 Woche alt, da haben wir noch nie drin gekocht gehabt. Die konnten wir rausreißen und wegschmeißen. Und ich habe damals, als dann die Flut bei uns durchging durchs Haus, das war ja nur eine Nacht, also wenn ich jetzt das in Malaga oder woanders sehe, die dann wirklich tagelang haben, wir wissen, was das heißt, zu sitzen, oben zu sitzen, nicht wissen, wie es weitergeht und die haben das dann tagelang, das ist schon echt eine Not. Ich habe damals Gott gefragt, sage ich, warum hast du nicht ein Wunder getan, hast die Flut an uns vorbeilaufen lassen? Das wäre doch gegangen. Und ich hatte sofort, dass Gott zu mir sagt, ich lasse es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ihr könnt die anderen jetzt in dem tragen, in ihrem Leid, weil ihr ein Teil des Leides seid. Und wenn wir dann so Lied singen, du gibst, du nimmst, dir sei trotzdem das Lob, dann weiß ich, ja, das ist nicht leicht. Das ist eine große Herausforderung. Sowas zu haben und dann dran zu bleiben und zu sagen, Gott, du bist gut. Das ist aber auch Teil des Gedeihens. Und jeder von uns hat Gaben, hat Fähigkeiten, hat Herausforderungen. Und im Miteinander dürfen wir das tragen. Paulus sagt, weder der, der pflanzt, noch der, der gießt, ist etwas. Und er meint das nicht abfällig, es ist egal, was du tust, sondern er sagt, Gott, der Gedeihen schenkt, das ist der springende Punkt. Unser Zweck und Ziel, auf das wir unterwegs sind. Und unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten, unsere Mängel, die wir haben, sind eigentlich nur Teil der Beziehung, in die wir hineinkommen, mit Gott zu leben. Und davon möchte ich einfach mehr. Da möchte ich mehr hin, immer wieder aufs Neue, auch Geschwister und andere Menschen mitnehmen in das Gute, was Gott für uns hat. Auch in diesen Schwierigkeiten, die wir haben. Nichts davon war leicht, muss ich ganz klar sagen. Wenn du dann vor deinem Leben stehst, was in Schutt und Asche liegt, wirklich im wahrsten Sinn des Wortes in diesem Augenblick, und du hast nur noch das, was du auf dem Leib hast, dann ist erstmal alles weg. Wir haben ganz, ganz viel Freundlichkeit, Güte von Menschen erfahren, von Geschwistern. Dann kamen irgendwelche Anrufer aus Nürnberg und sagen, wir haben gehört, bei euch ist was passiert, wir wollen euch unterstützen. Hä? Wie ist es bei euch angekommen? Ja, wir kennen da jemanden, der jemanden kennt und der hat das gesagt. Und dann haben wir Unterstützung bekommen, wo wir wussten, da sind Geschwister irgendwo, die wir vielleicht nie kennen werden, die für uns beten, die für uns gesammelt haben, uns zu unterstützen und zu ermutigen. Und das war so ein Zuspruch für uns damals, sowas zu erleben. Und da möchte ich euch ermutigen auch, wenn ihr solche Sachen auf dem Herzen habt, wenn ihr das seht, macht den Schritt, geht vorwärts, geht auf die Leute zu, redet mit ihnen. Sagt ihnen, was ihr auf dem Herzen habt. So wie es ein Hananias hatte, der mit Gott diskutieren musste, bevor er losgegangen ist. Das dürft ihr gerne machen. Gott nimmt sich die Zeit, euch zu überzeugen, dass es gut ist, weil er redet zu euch. Und er braucht euch heute, so wie er mich oder uns immer wieder gebraucht, auf vielfältige Weise. Manchmal muss man jemanden auf Seite nehmen, so wie Aquila und Priscilla, und ihm sagen, wie es richtig aussieht. Ihn anleiten in dem, damit er nachher umso stärker wird. Das Interessante, es gibt ja einige, die denken, dass Apollos den Hebräerbrief geschrieben hat. Das ist sehr möglich. Von seiner Belehrbarkeit, von dem, was er hatte, ist das möglich, dass er den Brief der Hebräer geschrieben hat, an die Hebräer. Und das ist ein dickes Brett. Weil Geschwister da waren, die ihn unterstützt haben. Genau wie unser Saulus, unser guter Freund Paulus. Weil Geschwister da waren, die ihn unterstützt haben, die ihn getragen haben und da reingegangen sind. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen, Kraft, Weisheit, Mut, auch diese Schritte zu gehen, weil vieles von dem ist nicht einfach. Ich habe nicht gesagt, mach das einfach mal, sondern das gehört dazu. Ja, Amen an der Stelle.